betalt pluss 4 dollar. En dreijakke til Fabia.
Hallihallo und herzlich willkommen, Dreierkette VWH. Es ist die dritte Folge schon in der dritten Staffel unseres kleinen Wohlfühl-Fußball-Podcasts mit Stammtisch-Expertise. Wir haben Sonntagabend, 21 Uhr, wir haben das Bayern-Spiel, das Freiburg-Spiel noch frisch in den Knochen. Und vor allem haben wir die dann doch erschütternden Landtagswahlen aus Thüringen und Sachsen noch in den Knochen. Und dafür habe ich wie jede Woche meine zwei Lieblings-Podcast-Expertisen, Fußball-Experten eingeladen, aber vor allem auch meine zwei Politik-Experten hier mit dabei. Und da benenne ich dich jetzt mal gerade einfach zum Thüringen-Experten. Lieber Brian, wie schätzt du denn jetzt gerade hier die Wahl in Thüringen ein? War das jetzt überraschend? War das so zu erwarten? Was steht uns denn jetzt bevor?
Ja, es ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall erschreckend, weil es zum ersten Mal der AfD gelungen ist, in einem Flächenland, in einem deutschen Flächenland, bei einer Landtagswahl die Mehrheit zu holen, beziehungsweise die relative Mehrheit zu holen. Das ist erschreckend, ist sehr traurig. Und vor allem gefährlich. Ich tue mir jetzt schwer, da eine Prognose zu schaffen. Ich glaube, Thüringen ist auf nähere Zeit lang irgendwie auch schwierig zu regieren. Aber ich glaube, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass die CDU mit dem BSW und der SPD koaliert, um eine halbwegs stabile Regierung hinzubekommen. Aber ich glaube, man muss das Ganze auch nochmal von der gesellschaftlich-politischen Lage eben betrachten. Ist auch gerne, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, aber das ist auf jeden Fall ein weiterer negativer Meilenstein in unserer politischen Geschichte, weil wir damit vor allem einem Rassisten, Neonazisten und nationalsozialistischen Hintergrund, wie Björn Höcke ihn vertritt, leider da scheinbar auch wählbar gemacht wurde.
Ja, da ganz kurze Einhakung. Hochrechnungen stand 20.15 Uhr, würde der Koalition aus CDU, SPD und BSW, die du gerade genannt hast, ein Platz fehlen. Also Stand jetzt wäre die Koalition, wie du sie gerade nennst, gar nicht möglich.
Ah, okay, dann deshalb, bist du neu.
Bitte?
Da bist du neu informiert, das wusste ich nicht, das ist schlecht. Dann wird es noch spannender.
Ich habe hier parallel die ZDF-Hochrechnungen offen und die kämen zu dritt auf 44 Plätze, bräuchten allerdings 45 für eine absolute Mehrheit. Deshalb, da bleibt es wirklich spannend. Allein schon absurd, dass man das jetzt mittlerweile schon so als kleineres Übel wahrnimmt, dass die BSW beteiligt ist. Aber da nehmen wir doch direkt mal ins Boot unseren Sachsen-Experten, gerade von mir getauft als Sachsen-Experten, der liebe Hannes. Da wurde es ja ein knappes Rennen, oder es ist ein knappes Rennen immer noch um den Wahlsieg tatsächlich. Ist jetzt die Union oder doch die AfD? Gleiche Frage an dich. Erwartbar, überraschend, was kommt da auf uns zu?
Puh, leider erwartbar, würde ich sagen. Auch der aktuelle MP von Sachsen, Kretschmer, der CDUler, hat gesagt, dass es leider das widerspiegelt, was sie seit anderthalb Jahren erwartet haben. Die Regierungsbildung wird interessant. Die CDU konnte sich bestätigen als stärkste Partei, aber die BSW ist nicht rauszudenken aus jeglicher Koalition. Also die müssen sie auf jeden Fall ins Boot mit aufnehmen. Die Bundes-CDU hatte mal gesagt, man würde mit der BSW auf Bundesebene niemals kooperieren. Landesebene ist natürlich eine andere Sache, hat auch damals Markus Söder in seinem Sommerinterview gesagt. Und es ist schwer. Ich glaube, Sachsen ist ein interessantes Land. Sachsen ist ein Land, in dem die Linke historisch sehr stark waren. Die mussten jetzt natürlich viele Einbußen hinnehmen. Ob die Teil einer Koalition sein werden, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ja, also es ist nicht überraschend, auf gar keinen Fall. Viele Leute, die unzufrieden sind mit der Arbeit der Ampelregierung, haben diese Landtagswahlen ausgenutzt, um mit der Ampelregierung abzurechnen. Natürlich hat die BSW und die AfD das natürlich klug gemacht, indem sie bundespolitische Themen bei der Landeswahl positioniert haben, wo sie natürlich viel Unzufriedenheit von den Wählerinnen abgeholt haben. Es haben auch heute viele Journalisten, gerade jetzt bei der Tagesschau, gesagt, es ist auch einfach für die BSW und für die AfD, Wahlkämpfe zu führen, wenn sie noch nie an der Macht waren. Weißt, die AfD kann ja sagen, hey, wir waren noch nie an der Macht, wir werden es besser machen. Und es gibt halt kein Gegenbeispiel. Also die CDU kann ja sagen, wir führen es weiterhin erfolgreich fort. Und dann sagen viele, hey, nee, ihr seid gar nicht erfolgreich. Oder die SPD oder die Grüne oder die FDP, die richtig auf die Fresse bekommen hat. Es ist aber erschreckend, dass mittlerweile so viele Menschen der AfD Kompetenzen zuschreiben. Ich glaube, das ist die erschreckendste Erkenntnis aus dieser Landtagswahl in Sachsen, dass wirklich so viele Leute davon ausgehen, was sind wir, was sind die aktuellsten Zahlen? 30,3?
In Sachsen 31,4.
Ja. 31,4%, knapp ein Drittel der wählenden Bevölkerung in Sachsen spricht denen Kompetenzen zu. Das ist natürlich extrem schade, aber wie gesagt, sie haben halt extrem klug bundespolitische Themen bei der Landestagswahl positioniert.
Ja, dazu mal zwei ganz schnelle Anmerkungen, was du gerade meintest. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass die Ampelparteien abgestraft wurden für ihre Bundespolitik, weil die Ampelparteien in den Bundesländern, glaube ich, traditionell, also insbesondere jetzt mal bezogen auf die Grünen sind traditionell in den Bundesländern Thüringen und Sachsen jetzt nicht sonderlich stark. Natürlich ist es jetzt in Thüringen schon ein echter Paukenschlag mit 3,4% aktuell, ja nicht mal eingezogen, das ist schon echt peinlich, und die FDP mit 0,9% in Sachsen, das ist ja wirklich, also ist die Frage, ob das noch erwähnenswert ist oder ob man sie nicht doch lieber unter dem grauen Balken andere dazu rechnet. Deshalb, also das ist schon echt sauschwierig, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so als Maßstab nehmen kann, weil, wie gesagt, in den Bundesländern ist vor allem die Grünen nie gut, natürlich schon jetzt außergewöhnlich schlecht, aber sowieso nie gut. Und ansonsten eine Frage an euch. Wir haben jetzt ein Drittel in Thüringen. Ist es ein Drittel? In Sachsen ist es ein knappes Drittel AfD-WählerInnen. Zwei Fragen eigentlich an der Stelle. Kann man diese Leute noch als ProtestwählerInnen bezeichnen? Ist es wirklich noch eine Wahl aus Protest? Oder, und zweite Frage, wie demokratisch ist es jetzt in der Regierungsbildung, die Partei Alternative für Deutschland zu ignorieren?
Ich glaube, es ist kein Protest. Es ist keine Protestwahl mehr, es ist mittlerweile leider eine Überzeugungswahl. Es ist eine Stimme nicht mehr gegen die andere Parteien, sondern für die AfD, würde ich sagen. Diesen Wandel hat man, oder habe ich zumindest so wahrgenommen. Wie demokratisch das ist, ein Drittel der Stimmen in dem Sinne nicht zu beachten, lässt sich beantworten, indem man sagt, ein 70% oder knapp 70% der Stimmen, die die AfD nicht in der Regierung sehen wollten, werden ja beachtet und dann sind dann die Mehrheit. Also ich denke, dieser demokratische Gedanke, der wird sich bei einer Regierungskoalition ohne die AfD trotzdem widerspiegeln, weil eben 70% haben sich dagegen entschieden, die AfD zu haben. Und deswegen sehe ich da keine Gefahr für die Demokratie. Natürlich werden sich die AfDlerInnen verarscht fühlen, aber das ist nicht mein Problem und auch nicht das Problem der Sachsen und nicht das Problem der Thüringer.
Gleiche Frage an dich, Brian. Ignorieren bzw. hebeln wir nicht demokratische Prozesse und Grundprinzipien aus, wenn wir eine Partei mit über 30%, einem Drittel der Wählerschaft, in der Regierungsbildung nicht berücksichtigen?
Ja. Im Grunde ja. So, ne, also jetzt einfach und nicht komplex beantwortet ja. Aber zum Glück leben wir ja nicht in einer in einer Demokratie wie in Amerika oder in Großbritannien, wo die Mehrheit der Stimmen zählt, sondern wir leben in einem System des Verhältniswahlsystems, das Parteien zu Regierungsbildungen zwingt. Und wenn eine Partei es nicht schafft, eine Mehrheit mit einer anderen Partei zu finden, dann hat sie keine Regierung zu stellen, ganz einfach. Und ich möchte nur daran erinnern, dass zum Beispiel Kretschmann 2011 auch nicht die stärkste Partei war, die Grünen. Oder dass es durchaus möglich gewesen wäre, nach der Bundestagswahl, dass Armin Laschet Kanzler wird, obwohl er nicht die Mehrheit der Stimmen hat. Natürlich befugt es eine Partei, also wenn eine Partei die meisten Stimmen bekommt, hat sie natürlich ein gewisses Anrecht, den Ministerpräsidenten zu stellen. Aber solange sie keine Mehrheit hat, finde ich, wird da nicht die demokratischen Prozesse ausgehebelt. Und dadurch, dass die AfD Forderungen stellt, die nicht im demokratischen Rahmen sind, müssen wir uns das auch nicht bieten lassen. Und das ist, finde ich, der wesentliche Punkt. Wir sind eine Demokratie. Freie Meinungsäußerung gehört dazu, aber wir müssen uns keine rechtsextremen Gedanken gut dulden. Müssen wir nicht. Muss man sich nicht bieten lassen.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich voll und ganz eurer Meinung bin. Ich versuche nur ein bisschen die Gegenperspektive einzunehmen. Wäre sonst ein bisschen langweilig hier. Ich dachte mir halt gerade, wenn jetzt eine andere Partei diesen blauen Balken einnehmen würde, zum Beispiel die SPD oder die CDU, wenn die Werte erreichen würden von 33,4%, dann würde sie von einem klaren Regierungsauftrag der WählerInnen sprechen.
Aber das würde die AfD auch machen.
Genau, deshalb sage ich ja gerade. wenn die CDU würde sich sozusagen mit so einem Ergebnis legitimieren in der Regierungsbildung, indem sie sagt, ja, wir haben jetzt ein Anrecht, den MP zu stellen und eine Regierung zu bilden, weil wir den klaren Regierungsauftrag der Bürger erhalten haben. Hat die AfD den klaren Regierungsauftrag nicht eigentlich auch erhalten und hat somit eigentlich nicht auch die Legitimation?
Ja, aber wie ich schon sagte, wenn sie keine Partner findet, und das sieht ja danach aus, dass keiner mit ihnen koalieren will, haben sie keine Regierung zu stellen. Weil wir leben ja nicht in einem Mehrheitswahlsystem. Es reicht nicht aus, nur die größte Partei zu sein. Du musst auch die besten Kompromisse, du musst die besten Gespräche führen. Und wie gesagt, Björn Höcke hat das Parlament schon mal sabotiert und hat sich damit sehr viel, auch tatsächlich, glaube ich, nicht so viel Respekt verdient bei den anderen Parlamentariern und der Parteien. Dementsprechend, ja, es ist aus ihrer Sicht natürlich ein klarer Regierungsauftrag, aber es ist Stand jetzt heute bei unserem Wahlsystem kein wirklicher Auftrag, wenn du keine Mehrheiten kriegst.
Ich verstehe die Frage, Walle, weil ich denke, das ist ein Argument, was die AfD vor allem in Thüringen benutzen wird, um vielleicht auf Partner zuzugehen, im Sinne von, hey, die Mehrheit dieses Landes und uns, dieses Bundeslandes hat uns gewählt. Aber ein bisschen um die Antwort von Noah zu ergänzen, es besteht in keinem Moment, wenn eine Partei nicht über 50% der Stimmen kriegt, eine Verpflichtung der anderen Parteien, diese Partei in eine Regierungskoalition mit einzuladen. Weißt? Also wenn die AfD jetzt 57% hätte, wären sie einfach die Mehrheit und würden die Regierung stellen. Punkt. Sie sind aber nicht an dem Punkt. Würde?
Ich meine nur der mediale Aufschrei, dass man die Demokratie umgehen würde und sozusagen aushebeln würde, wäre, glaube ich, sehr groß, wenn das der Fall bei der CDU wäre.
Natürlich, ja, aber...
Nochmal betont, ich bin voll und ganz bei euch, ihr habt mit allem recht. Ich versuche das gerade alles nur ein bisschen zu challengen. Und deshalb denke ich mir mittlerweile eben auch, das ist eine Frage, die ich mir halt wirklich stelle. Also wir haben jetzt seit 2017, correct me if I'm wrong, ist die AfD das allererste Mal in den Bundestag eingezogen.
Korrekt.
Seitdem versuchen wir vehement, die AfD und ihre Ansichten und eigentlich auch ihre WählerInnen zu ignorieren. Und eigentlich hat das der AfD bisher nur gut getan. Also sie haben ja einen stetigen Zuwachs seitdem, in nahezu jeder Wahl. Und mittlerweile frage ich mich halt jetzt gerade vor allem mit den erschreckenden Ergebnissen der Europawahl und den erschreckenden Ergebnissen eben jetzt, auch betrachtet eben auf die Wahlergebnisse der insbesondere Jugendlichen bei der Europawahl, wie viel bringt es denn noch tatsächlich, die AfD weiterhin zu ignorieren?
Ich glaube, es bringt weiterhin, also ich würde die Frage anders beantworten. Es geht nicht darum, die AfD zu ignorieren. Es geht vielleicht, die Themen, die die AfD anspricht, ein bisschen genauer aufzunehmen. Ricarda Lang hat gerade gesagt, als Reaktion auf die Wahlen, dass sie das Gefühl hat, dass die Themen von den Grünen nach wie vor die richtigen sind. Ich glaube, da müssen sich die Parteien ein bisschen erneuern. Bei der Bundestagswahl 2021 und bei der Europawahl 2019 war Klima ein Riesenthema. Alle Jugendliche haben sich ums Klima gekümmert und die Grünen konnten zum Beispiel bei der Europawahl knapp 20% bekommen. Aktuell sind aber die wichtigsten Themen für die Jugend Wirtschaft, Migration. Und das sind Themen, die die AfD halt sehr in den Pranger gestellt hat, im Sinne von, die Bundesregierung macht eine scheiß Wirtschafts- und Finanzpolitik und die Bundesregierung macht eine scheiß Migrationspolitik. Das sind so zwei Dinge, die die AfD aufgenommen hat, und ich denke, da ist die Aufgabe von den demokratischen Parteien. Die AfD kann man als Partei natürlich nicht ignorieren, aber ich denke, die Themen, die sie anspricht, weshalb sie so gut bei jungen WählerInnen ankommt oder auch bei generellen Wählern, das ist etwas, was sich die demokratischen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke anschauen müssen. Also es geht nicht darum, die Partei zu ignorieren, sondern die Themen, die von denen angesprochen werden, die anscheinend in der Gesellschaft große Resonanz haben, mit auf das Parteiprogramm zu nehmen und ernst zu nehmen.
Brian, wie siehst du das? Brandmauer weiterhin oder müssen wir die AfD in die Politik mehr mit integrieren?
Gut, als Partei? Brandmauer ist ja nicht mehr da. Ist ja schon längst in vielen Ortschaften, in vielen Landkreisen. Es ist ja de facto schon die Brandmauer schon längst. Also Brandmauer bedeutet ja eben, ob die CDU, beziehungsweise also ob die anderen Parteien mit ihr koalieren oder Anträge zustimmen, ist ja schon längst gefallen. Dementsprechend mache ich mir jetzt da jetzt nichts vor, müssen wir uns nichts vormachen. Das wird in der kommenden Legislatur auf jeden Fall dazu führen, dass die AfD auch in Teilen mitregieren kann. Sei es mit einer geduldeten Minderheitsregierung oder halt, weil teilweise Anträge halt zusammen abgestimmt werden. Ich glaube, im Endeffekt ist es auf jeden Fall so, dass in Ostdeutschland die AfD die ihre Themensetzung nicht ignoriert werden kann und auch ihre Politik letztlich nicht ignoriert werden kann, zumal einfach scheinbar jetzt ja keine, fast kaum mehr demokratische Mehrheiten möglich sind. Dementsprechend ist es sowieso auch aus realistischer, realpolitischer Sicht auch krass.
Ja,
es ist halt immer so, es ist... es ist immer nur so.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich natürlich macht man sich die Gedanken, ob man diese Partei und diese widerlichen Gestalten dort entzaubern kann. Mit Regierungsbeteiligung. Kann man sie entzaubern? Weiß ich nicht. Das ist ja einfach. Ja, das.
Ich hab halt mittlerweile das Gefühl, ich weiß nicht, es gibt so unzählige Reportagen und Dokumentationen mittlerweile, vor allem im Vorfeld der Wahlen jetzt in Ostdeutschland, über die Sorgen und Ängste der ostdeutschen BürgerInnen. Und ich habe wirklich jedes Mal das Gefühl irgendwie gehabt, du erreichst die Leute nicht mehr. Du erreichst die Leute nicht mit klaren politischen Ideen und Visionen und Lösungsvorschlägen. Du erreichst die nicht mehr. Das funktioniert nicht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, wir müssen einmal die AfD ernsthaft in Regierungsbildungen, also nicht, dass ich das möchte, aber ich habe das Gefühl wirklich, du erreichst die Leute nicht mehr, wenn die AfD nicht ernsthaft mit einbezogen wird in die Politik, was eventuell auch bedeuten könnte, die Integration oder die Berücksichtigung in Regierungsbildungen. Und ich glaube, nur dann kann es irgendwie geschafft werden, dass man den Leuten wirklich zeigt, das sind alles leere Worte, das ist alles heiße Luft, womit die um sich werfen, das ist alles nur Bullshit, das ist alles wirklich demokratiefeindlich, das ist verfassungsfeindlich, das geht gegen unser Grundverständnis von Demokratie und von unserer Gesellschaft, wie sie funktioniert. Und ich glaube, nur dann verstehen die Leute auch, dass es nichts bringt, die AfD zu wählen. Und ich habe mittlerweile das blöde Gefühl, dass es anders nicht mehr geht. Und wenn wir jetzt weiterhin die Partei ignorieren, dass es insbesondere in Ostdeutschland immer mehr Zuwachs geben wird.
Ich verstehe deinen Punkt. Wie gesagt, ich glaube, die Partei bei Regierungskoalitionen oder bei Koalitionsverhandlungen zu berücksichtigen, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Natürlich muss man einem Drittel der Bevölkerung zustimmen und sagen, hey, ihr habt euch geäußert bei den Wahlen. Erstens danke, dass ihr an die Wahlurnen gegangen seid. Ich glaube, in beiden Bundesländern hatten wir eine vergleichsweise sehr hohe Wahlbeteiligung. Was auch dafür spricht, dass die Leute merken, dass ihre Stimme was zählt. Aber ich denke, das Signal, was die demokratischen Parteien senden müssen, ist, dass sie die Themen, die diese Leute interessieren, ernsthaft auf die politische Agenda bringen. Ich glaube, darum geht
es. Aber glaubst du wirklich, darf ich dich da direkt unterbrechen, glaubst du wirklich, dass die Leute überhaupt das noch erreicht? Oder glaubst du nicht, dass sie sehen, Alter, ich habe die AfD gewählt, die AfD hat ein Drittel aller Stimmen erreicht und jetzt ist sie wieder nicht in der Regierung. Glaubst du nicht, dass die dann sofort die Schotten dicht machen und sagen, ihr hört mir hier gar nicht zu, ihr habt meine Wahl gar nicht berücksichtigt, das bringt gar nichts, wenn ich wählen gehe, jetzt wähle ich nächstes Mal erst recht nochmal die AfD.
Ich hoffe, ich denke, dass man die Leute noch davon überzeugen kann, wenn die Themen, die sie wirklich am meisten interessieren, priorisiert auf die politische Agenda setzt. Das ist es. Also ganz, ganz ehrlich, sorry, aber ich denke, wenn du in Ostdeutschland noch an die Leute rankommen willst, darfst du beispielsweise nicht mit Nischenthemen kommen, in dem Sinne, jetzt also unter Anführungsstrichen Nischenthemen, die, keine Ahnung, Energiepolitik angehen, sowas. Weißt du, also den Leuten geht es ja wirklich um ihre Tasche, die wollen, dass da Geld drin ist, das ist ihnen wichtig, und keine Ahnung, dass Migration, dass die irreguläre Migration ein bisschen kontrolliert wird. Ich denke, wenn man so Sachen angeht und mit vergleichsweise kohärenten Ansätze auf die Bevölkerung geht, dass die dann sagen, alles klar, meine Stimme wurde erhöht, nicht im Sinne, dass die Partei, die ich gewählt habe, jetzt bei der Regierungskoalition beachtet wird, aber in dem Sinne, dass das Thema, was für mich sehr wichtig war, endlich priorisiert auf die politische Agenda gekommen ist.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, ob das ausreicht, die Leute mal wieder auf die demokratische Seite zu ziehen. Es bleibt einfach spannend. Und Abschlussfrage, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema Fußball kommen, ist, Brian hebt schon ganz nervös die Hand. Könnte es sein, dass die CDU in einem der beiden Bundesländer ihrem Versprechen bricht und mit der AfD koaliert?
Nein, also ich glaube nicht, dass sie das tun werden, weil das wäre eben doch dann für eine staatstragende Partei wie die CDU nicht Wählern zu vermitteln, vor allem. Und ich meine, die CDU ist ja nicht blöd. Ein großer der Wähler ist Mitte. Und das sieht man ja auch immer. Die Wählerwanderung findet ja nicht statt zu den Grünen. Findet ja nicht statt zur AfD, sondern vor allem zu den Grünen in vielen Fällen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sie koalieren werden. Aber ich befürchte, oder was meine Befürchtung ist, dass zum Beispiel Mario Vogt sagt, wir machen eine geduldete Minderheitsregierung mit der AfD. Und ich als Ministerpräsident. Das ist so ein bisschen das, wofür ich ein bisschen Angst habe, dass er das zumindest in Betracht zieht. Ich glaube, dass in Sachsen anders nochmal die Lage ist, aber Ja, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Aber Koalition glaube ich einfach nicht, weil es doch, das könntest du nicht der Partei vermitteln. Die CDU ist immer noch, es ist in Ostdeutschland durchaus konservativ, aber insgesamt immer noch eine Mittepartei.
Ja, vor allem auch mit Blick auf die, das war natürlich gerade eine sehr provokativ gestellte Frage.
Wenn,
aber mit Blick auf
wann die Bundestag, ganz kurz, mit Blick Hot auf Tech. Die, ganz kurz, Hot Take noch. Wenn es zu einer Koalition kommen würde, dann müsste Friedrich Merz sofort zurücktreten. Oder würde er, glaube ich.
Ja, müsste er. Mit Blick auf die Bundestagswahlen müsste er das tun, weil das ist eines seiner großen Verbrechen, für die er einsteht.
Als die AfD Partei halbieren. Hat er gesagt.
Hat bisher sehr gut geklappt. Ich werfe den Hot Take in den Raum, wenn die AfD es tatsächlich schafft, in einem der beiden Bundesländer an der Landesregierung beteiligt zu sein, dann wird RB Leipzig deutscher Meister und dann geht das Land wirklich vor die Hunde. Und damit ein fließender Übergang in unser eigentliches Thema. Wir kommen zum Fußball. Spieltag 2 in der Bundesliga-Saison 24-25. Es war jetzt ein langes Intro, es war ein sehr politisches Intro, aber ihr wisst ja alle, dass wir auch sehr politikbegeistert und politikinteressiert sind und unser Herz nicht nur für den Fußball schlägt, sondern durchaus auch für gesellschaftliche, politische Themen. Dennoch wird es jetzt dann auch mal Zeit, über ein bisschen sportlichere Geschichten zu reden. Heute am Sonntagabend war nicht nur erschütternd die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen, sondern ein bisschen erschütternd war auch mit Sicherheit für den lieben Noah Brian das Ergebnis aus der Allianz Arena. Noah, wie hast du denn das Spiel jetzt erlebt? Jetzt komm, jetzt hol uns doch mal ab hier. Wie ist dein Gemütszustand? Bist du traurig? Bist du erleichtert? Was müssen wir erwarten?
Ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel. Und ich war auch sehr gespannt, weil Freiburg jetzt schon sehr viel mit Vorschusslorbeeren, kann man ja auch sagen, in das Spiel gegangen ist nach dem Spiel gegen Stuttgart. Auch durchaus, fand ich, Ansätze gezeigt hat, die für eine gute Saison sprechen. Vor allem fand ich defensiv das Verhalten teilweise sehr stark. Die Zweikämpfe wurden gut geführt. Jetzt bin ich schon direkt in die Analyse rein, ne? Aber ich habe es auf jeden Fall direkt wurden gut geführt. Ich möchte mal lobend erwähnen, Max Rosenfelder, zweites Bundesligaspiel, hat ganz schön abgerissen da hinten. Patrick Osterhage hat krass gespielt, Merlin Röhl, da waren schon einige geile Aktionen dabei. Aber, und das ist irgendwie auch noch das Problem der letzten Saison, vorne kopflos, vorne einfach wirklich nicht die zündende Idee gehabt, um wirklich zum Abschluss zu kommen. Man sieht es auch irgendwie in den Expected Goals, da ist zwar eins dabei für den Elfmeter, aber gerade aus dem Spiel heraus wirklich, glaube ich, 0,23 oder sowas. Also wirklich ein bisschen schade und da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich glaube, da kommt auch noch was. Da sind auch einige gute Spieler dabei. Ich gehe jetzt aus dem Spiel auch so ein bisschen raus, aufgrund des Elfmeters natürlich auch ein bisschen. Wir sollten wirklich nicht drüber reden, aber natürlich auch eine Entscheidung, die bitter für den SC war. So, auch zu einem Zeitpunkt, wo jetzt Bayern, fand ich, jetzt nicht unbedingt das verdient hatte, das Tor. Ja, vielleicht geht es dann anders aus, aber im Grunde muss man safe sagen, verdienter Sieg für Bayern ist okay. Kann man mit rausgehen.
Nehmen wir den Blick auf die andere Seite des Spiels. Hannes, du hast das Spiel nicht mit mir geschaut. Ich muss ja sagen, ich saß bei Tante Käthe draußen in der Sonne, habe mit Sicherheit für einen Sonntagnachmittagabend das ein oder andere Kaltgetränk zu viel genossen.
Geil, Digga.
Warum ich auch sagen muss, wahrscheinlich deshalb habe ich mich ein bisschen im Politischen auch ein bisschen verquatscht, ne? Bin ein bisschen angetüttelt. So, in Thüringen würde man sagen, Höcke voll. So, Hannes.
Stark.
Wie geht's dir denn mit dem Ergebnis?
An sich ganz gut. Ein Sieg zu null ist immer ein schönes Ergebnis. Ich muss sagen, die ersten 15 Sekunden waren für mich schon sehr interessant. Bayern, Fehlpass, kurz nachdem das Spiel angepfiffen wurde. Und Upamecano packt einen Foul raus, was jeder humorlose Schiri mit einer Gelb hätte ahnen können, weißt? Also es hätte gleich nach 15 Sekunden mit einer gelben Karte losgehen können. Ich finde, danach gab es 10 starke Minuten von den Freiburgern. Und ich fand, Bayern hat ein bisschen lang gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber letztendlich dann doch ganz souverän runtergespielt. Also, wenn man sich die Spielstatistik anschaut, war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, beide hatten 3 Torchancen oder Torschüsse. Bayern hat die dann halt einfach verwertet, dass der SC dann in der letzten Minute auch noch den Ball übers Tor schießt. Dafür kann Bayern hier gar nichts. Es war ein wichtiger Sieg. Ich fand es ganz gut, dass Kompany viele Sachen ausprobiert. Es sind ja, ich glaube, 4 Wechsel. Musiala ist runtergekommen, Pavlovic ist runtergekommen. Ich fand es interessant, dass Kimmich rechts außen gespielt hat. Ich fand es interessant, dass Guerreiro links statt Alphonso Davies gespielt hat. Mir tut es leid zu sagen, aber Goretzka spielt ja gar keine Rolle mehr beim FC Bayern. In den letzten 20 Sekunden eingewechselt. Harry Kane hat seine Aufgabe ganz souverän gemacht. Meine große, große Freude ist aber, und ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge erwähnt, mich freut es sehr, dass Serge Gnabry wirklich wieder sehr gute Leistungen abliefert. Also er war meiner Meinung nach der beste Spieler auf dem Platz, hat für Akzente gesorgt, ein super schöner Pass auf Müller, Thomas Müller, geiles Tor, er schießt viele komische Tore,
krank. Das
sieht nicht immer ganz ästhetisch aus, oh. Aber sehr geil angenommen, ah, geiles Tor. Geil. Also war ein wichtiger Sieg für Bayern, aber ich denke, wenn sie dieses neue Champions-League-Konstrukt rocken wollen, ist es noch ein weiter Weg.
Upamecano doing Upamecano-Things und Hannes doing Hannes-Things auf eine Frage direkt mal einen 5-Minuten-Monolog erhalten, sodass man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, auf was von den 20 Punkten man jetzt genau eingehen wollen würde. Angefangen habe ich mit den Upamecano-Gedanken und dann hast du mich irgendwann bei Goretzka verloren und jetzt sind wir beim Müller-Traumtor gelandet. Also ja, tatsächlich muss man, ich würde auch sagen, dass wenn Freiburg den Elfmeter noch gemacht hätte, 2-1, das wäre ein gerechtfertigtes Ergebnis gewesen. Ich glaube, das hätte das Spiel auch relativ gut wiedergespiegelt. Ich finde, Freiburg hat eigentlich wie immer gegen Bayern relativ gut gemacht. Hinten ziemlich souverän und eklig verteidigt. Und dann ist es am Ende des Tages eine Kann-Elfmeter-Entscheidung, Hand-Elfmeter-Entscheidung, wo ich allerdings mittlerweile nicht nach meinem sportlichen Verständnis, sondern nach meinem fußballjuristischen Verständnis, wie ich mittlerweile die Handregel verstehe, sage, ist ein Handelfmeter, kann man geben. Vollkommen richtig eigentlich. Und dann, ja, dann ist es Einzelklasse Müller. Ich meine, also, sorry. Ich glaube, ich war nie ein großer Müller-Fan. Irgendwie so einfach, ich weiß nicht, Bayern-Spieler, nicht so viel mit dem Mann zu tun. Aber das irgendwie, ich hatte selten so viel Spaß an einem Spieler wie gerade an Thomas Müller. Man hat richtig das Gefühl, der lebt seine Karriere gerade nochmal so richtig aus hinten raus und spielt locker und befreit auf. Und ich glaube, der findet auch seine Joker-Rolle ganz geil eigentlich. Deshalb, schönes Tor, muss ich sagen. Ansonsten müder Sommerkick. Also nicht schön anzuschauen.
Als Arbeitssieg bezeichnen. Weil also Bayern hat ja wirklich nicht an die Wand gespielt. Wie du gesagt hast, wenn der SC das 2-1 macht, wäre das dem Spielverlauf gerecht gewesen. Ich glaube aber, die schönste Aktion war zu sehen, wie Manuel Neuer über das gesamte Spielfeld gerannt ist, um Müller zu dem Tor zu gratulieren. Thomas Müller, so nebenbei, der Spieler mit den meisten Spielen im FC Bayern-Trikot. Schon eine ganz
krass, Sache. Ja. 711.
Schon stark.
Ja, das muss man...
Auf Platz 2 Sepp Maier, oder?
Mhm. Ja. Ja, das muss man wirklich anerkennen. Das Tor war natürlich geil. Hammer. Ich finde, was ich nur sagen wollte, ist ein bisschen schade. Freiburg hatte so ein, zwei geile Gelegenheiten. Wenn die reingehen, das ist natürlich sehr bitter. Aber da passt Patrick Osterhage, war frei vorm Tor und hat dann relativ schade ein bisschen abgeschlossen. Aber, ja.
Ich dachte, schade, also, habt ihr verkauft?
Nein, hat leider abgeschlossen, war schade. Ja, komm. Ach komm, wir sind schon spät dran. Jetzt, jetzt nicht noch belasten hier. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus, was ich sagen wollte eigentlich. Fuck. Scheiße, Junge. Hier, Höcke.
Müller gratulieren.
Ja. Es ist schon ein großer Spieler, das muss man sagen einfach. Ich wollte einfach noch sagen, dass ich auch das fand, dass es sehr ein müder Kick war und erstaunlich viele Fehler passiert sind. Thema Fehler. Ich habe eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass Kim und Upamecano jetzt noch den elementaren Fehler für uns machen. Haben sie aber heute nicht gemacht, muss man ehrlich mal sagen. Also sie haben tatsächlich wilde Dinge getan. Das war wirklich kein Weltklasse-Innenverteidiger jemals tun sollte. Wo man wirklich auch sagen muss, es fehlt am... Also du kannst mit dieser Innenverteidigung nicht diese Saison spielen. Das ist, glaube ich, allen klar geworden, auch nochmal heute. Da fehlt es ja an Verständigung. Die verstehen sich ja, glaube ich, sprachlich auch nicht. Also ich will ja niemandem was Böses unterstellen, aber du musst dann schon irgendwie auch miteinander kommunizieren können in der Innenverteidigung. Und das... Man hat auf jeden Fall gemerkt, das geht nicht. Ich glaube, die können ihre Namen sagen und mehr nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat für uns... Für einen Sieg hätte es noch gefehlt, dass die beiden noch Special Things tun.
Ja, also ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich da am Tisch saß und wir das zusammen geschaut haben, wir waren uns auch relativ schnell einig, da muss nochmal Verstärkung her im Winter. Da muss mindestens ein Innenverteidiger-Satz her. Das war alles total... Ich glaube einfach, dass man den Licht verkauft hat im Glauben, dass Tag kommt, aber über dieses Innenverteidiger-Konstrukt bei Bayern haben wir jetzt mittlerweile schon so viel gesprochen, auch eigentlich gar nicht mehr so viel Lust, darüber zu reden. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Kracher oder eigentlich zu dem Kracher an dem Spieltag. Es war Leverkusen gegen RB Leipzig. Ich habe das Spiel geschaut gestern Abend, also zumindest ab Minute 30 habe ich es, glaube ich, gesehen. Leverkusen verspielt, muss man sagen, im zweiten Spieltag zum zweiten Mal eine 2-0-Führung. Das ist schon echt... Da ist was zu erkennen, da liegt was im Argen, da muss man aufpassen. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen eine Souveränität, die sie letztes Jahr noch hatten, die ein bisschen verloren gegangen ist, wo man auch sagen muss, Leipzig macht's kaltschnäuzig, Leipzig macht's richtig stark. Upamecano, nicht Upamecano, Entschuldigung, so viel über den Mann gesprochen, dann bringe ich schon die Spieler durcheinander. Openda, starke Einzelleistung, kann man nichts sagen. Und am Ende des Tages, ich habe es zu Hannes heute schon gesagt, ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, ich sehe in keinem der beiden Szenarien, dass Bayern gegen einen von beiden am Ende des Tages nach Spieltag 34 vor ihnen stehen könnte. Sehe ich nicht.
Ich gebe dir recht, die Leistung von RB Leipzig gegen Leverkusen war extrem stark. Was aber super entscheidend ist bei den Duellen gegen Bayern, ist, sie spielen gegen den FC Bayern und das ist immer eine andere Sache. Ich habe ab und zu das Gefühl, dass Bayern bei so Mannschaften, die jetzt als Titelkandidat geahndet werden, nochmal extra auftritt. Letzte Saison ist es völlig nach hinten losgegangen, haben sie 3-0 gegen Leverkusen verloren, zu Recht. Aber normalerweise so in den Saisons, wo Dortmund ganz stark war und alle sich dachten, okay, das war's jetzt mit der Bayern-Dominanz, jetzt holt Dortmund mal wieder die Schale, hat Bayern 5-0 gewonnen.
Aber das ist Dortmund. Ja, das ist Dortmund, das ist ein anderer Paar Schuh.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, da sind bei Leverkusen und Leipzig so zwei Welten aufeinander getroffen. Die eine, die Leverkusener, die jetzt ein bisschen diesen Druck haben, das haben wir letztes Mal schon besprochen, die haben jetzt diesen Druck, hey, ihr habt einen krassen Run gemacht, ungeschlagen jetzt seit einem Jahr und ein paar Monaten. Das muss weiterhin so gehen. Das muss weiter so gehen und ihr müsst dranbleiben. Und Leipzig hat diese chillige Rolle, weißt du? Die haben sich seit Jahren jetzt etabliert in den Top 4, sind eigentlich ein fester deutscher Champions League-Teilnehmer. Aber es erwartet ihr keiner so richtig von denen, dass sie die Liga holen. Also es erwartet keiner von denen, dass sie dieses Top-Spiel oder ein Top-Spiel gegen Bayern oder ein Top-Spiel gegen Dortmund gewinnen. Also jeder von uns wird es verstehen, wenn sie das verlieren. Und ich glaube, das ist eine Rolle, die sie ganz gut ausspielen können. Das haben sie jetzt auch gezeigt, dass sie einfach diese Last nicht auf den Schultern tragen.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Es ist, also ich glaube, da war auch nochmal ein bisschen extra Motivation bei Leipzig dann am Ende des Tages dabei. Die erste Mannschaft nach 43 nationalen ungeschlagenen Spielen von Leverkusen.
36 war das und somit ist Hamburgs Rekord irgendwie bestanden geblieben. Ich glaube, die hatten den davor. Und
ich glaube, mit DFB-Pokal, glaube 43.
Ja, schon krass.
Also auf jeden Fall eine krasse Hausnummer. Ich glaube, da war halt nochmal eine extra Motivation da. Die Ersten zu sein, die Leverkusen da schlagen. Brian, Leverkusen verliert eben seit langer Serie mal wieder ein Spiel in Deutschland in der Liga. Reden wir von einer waschechten Bayer-Krise?
Ach, nee, ich sehr verfrüht würde ich das sagen. Ich glaube einfach, dass Bayern sage ich schon jetzt hier, Bayer die Gier fehlt. Finde ich eine geile, schöne Floskel. Die waren nicht gierig genug. Das ist so ein Wort, was, glaube ich, Joshua Kimmich oft sagt. Wir brauchen mehr Gier, Männer.
Aber das sagt er im privaten Kontext, daheim zu seinen Kindern.
Ja, safe. Du musst gierig sein auf die Mathehausaufgaben. Du musst gierig sein. Nee, ich keine Ahnung. Also ich tue mir ja immer schwer, jetzt irgendwie von außen auf so eine Fußballmannschaft zu schauen. Und ich glaube einfach, dass Leipzig, wie schon gesagt, gut ist. Und Bayer eben jetzt wahrscheinlich auch einfach mal nicht mehr jetzt dieses Voll-Powerhouse ist, wo glaube ich, alle die 100% eben geben wie letzte Saison. Und dann passieren nämlich solche Dinge. Aber ich glaube, also wir sind uns ehrlich, müssen wir irgendwie auch sehen, diese Mannschaft ist so herausragend besetzt, die können auch nicht so viel schlechter dann werden. Da muss dann halt einfach auch wieder, dann wird dann auch, wie bei Bayern halt häufig, die Klasse dann doch gewinnen, gerade gegen die schwächeren Teams.
Aber traust du es RB zu, dass sie nach der Leistung am Ende des Spieltags, am Ende der Saison ganz oben stehen?
Ja, sollten sie mal langsam, ne, nach den Investitionen, die Lappen. Also irgendwann, also ich verstehe halt nicht so ganz, was die da wollen, ehrlich gesagt, aber also entweder gewinnst du halt oder halt nicht, aber sowas wie die rumdümpeln, ist ja auch irgendwie peinlich. Mit dem Transferminus wäre es vielleicht auch für die Finanzen ganz nicht schlecht, aber gut. Naja, reden wir nicht weiter über die Dosen.
Ja gut, also ein bisschen reden über das Spiel muss man ja schon. Also es ist jetzt doch eine respektable Serie gewesen, die Leverkusen da hingelegt hat und die Leipzig dann jetzt schon auch in einer gewissen Manier auswärts nach 2-0 Rückstand aufgeholt hat, ohne Marco Rose auf dem Feld, der auf der Bühne saß, wo ich zwei Kommentare zu habe. Einerseits respektables Interview danach beim Sportstudio, wo er sagt, ganz ehrlich, der Schiedsrichter legt die Regel so aus, wie er sie auslegen soll. Man soll härter durchgreifen als Schiedsrichter, wenn Schiris und Trainer meckern und dafür hat er die berechtigte Strafe erhalten mit der gelb-roten Karte. Er wünscht sich, dass man da vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr reden kann. Andererseits will man ja einen Lernprozess haben, muss man sagen, Marco Rose, Chapeau, Weil genauso wünscht man sich das, dass danach auch Einsicht da ist, wenn die dann doch manchmal sehr harte Strafe auch tatsächlich umgesetzt wird. Andererseits auch noch ein Kommentar dazu. Ich habe die Regeln noch nicht so ganz gecheckt. Wenn man den Trainer mit Gelb-Rot oder Rot vom Platz stellt, dann muss der auf die Bühne. Weil die Idee dahinter ist ja, dass er nicht mehr mit dem Team kommunizieren kann, oder?
Eigentlich schon, aber er kommuniziert ja nach wie vor mit dem Team. Also ich denke, da umgehen alle Trainer in allen Ligen der Welt die Strafe ganz gekonnt.
Weil ganz spannend war das dann halt, dass er die komplette zweite Halbzeit auf der Pressetribüne saß, neben seinem Videoanalysten, der natürlich per Headset mit dem Co-Trainer auf dem Platz verbunden war. Das heißt, er hat einfach indirekt über den Videoanalysten die ganze Zeit mit dem Co-Trainer kommuniziert. Also wie viel Sinn ergibt diese Strafe in dem Fall und hat er sie nicht eigentlich irgendwie umgangen in dem Fall?
Ja. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Kennt ihr das Video von Mourinho damals noch bei Porto mit den Papierschnipsen? Da wurde er auch bei einem Spiel mit Rot auf die Tribüne geschickt und er hat geschrieben und runtergeworfen, also zusammengeknöllt und runtergeworfen. Und offiziell hat er dann nicht, also keine Ahnung, irgendwie standen Regeln drin oder war es, dass er nicht mehr mit denen reden konnte, aber hat immer noch kommuniziert. Also ich denke, ganz ehrlich, ich habe mir schon immer gedacht, dass eine rote Karte für einen Trainer komplett unsinnig ist. Meiner Meinung nach.
Ja, habe ich mich dann eben auch gefragt, wie viel Sinn das ergibt. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach nur darum, so einen nervigen Rohrspatz da draußen mal auf die Tribüne zu setzen, dass die Schiris auch zu einem gewissen Zeitpunkt mal ihre Ruhe haben. Egal, anyways, spannendes Topspiel. Da stand Topspiel drauf, war Topspiel drin. Hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen, muss ich sagen. Ein Spiel, über das ich auf jeden Fall noch reden will, ist nicht das meines Patenvereins 0-0 gegen Dortmund, das ich als das große Match der Woche angekündigt hatte letzte Woche noch. Hannes hatte riesig Spaß bei dem Spiel, er hat 90 Minuten verfolgt und einen Fußball-Leckerbissen gesehen. Ich würde gerne über den VfB Stuttgart nochmal reden. Es war ja schon torreich gegen Freiburg, also zumindest ins Stuttgarter Tor hinein, war es schon torreich im ersten Spieltag. Jetzt wieder 3 Gegentore gegen Mainz. Also Stuttgart, Freiburg und Mainz, jetzt eigentlich keine zweite Mannschaften, wo man mit einem Offensivfeuerwerk rechnet. Was ist los mit dem VfB, Brian? Was ist los bei Sebastian Hoeneß? 3-3 gegen Mainz zu Hause vor der Kulisse, vor der gewohnten spektakulären Kulisse des ersten Heimspiels der Saison. Was war da denn los?
Ich habe es nicht gesehen, das Spiel leider. Auch nicht die Zusammenfassung. Es tut mir wirklich leid. Gestern umgezogen hier. Zurück nach Freiburg erstmal kurz. Deswegen kann ich da jetzt keine Einschätzung geben. Ich habe mir nur kurz Gedanken gemacht. Natürlich muss man auch einfach auch nochmal erwähnen, dass Stuttgart schon echt krasse Leistungsträger verloren hat mit Gerassi und Anton. Also die haben ja sowohl vorne als auch in ihrer Zentrale, sag ich mal, die wichtigsten Spieler verloren. Und das sieht man ja jetzt auch irgendwie, dass da das noch nicht eingespielt ist. Ich meine, offensiv stimmt es ja irgendwie jetzt schon teilweise jetzt gerade, zumindest mit 3 Toren, aber scheinbar können sie ja auch nicht eine Führung mehr gerade halten. Also es ist auf jeden Fall noch auch, wie bei Bayer, vielleicht einfach diese Kraft, diese hundertprozentige Gier, schon wieder, nicht mehr da, der letzten Saison, die vielleicht erstmal wieder erarbeitet werden muss. Ne? Aber auch da, im Grunde, das wird jetzt vielleicht kein zweiter Platz mehr. Und da bin ich relativ überzeugt davon, dass es vielleicht schwierig wird, wobei ich, glaube ich, Stuttgart vor Bayern getippt habe. aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ob die Hoeneß hinkriegt. Wir werden sehen.
Die Community wird mit dir abrechnen, Brian. Die werden da nochmal haarscharf nachhören, was du wie getippt hast hier live on air, und werden dann nochmal haarscharf mit dir abrechnen. Ja, wird es eine schwere Saison für Stuttgart, Hannes? Also ich glaube, dass es ja tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, es wird eine schwere Saison. Ich glaube, sie haben tatsächlich letztes Jahr über ihren Erwartungen gespielt. Ich bin gespannt, wo sie landen. Ich glaube, sie werden es ähnlich schwer haben wie Union einst, parallel zu ihrer Champions League-Saison.
Ich hatte ja prognostiziert, dass Stuttgart nächste Saison wieder gegen den Abstieg spielt, weil sie sich diese Saison so schwer tun werden, wegen dieser Dreifachbelastung mit Champions League. Aber jetzt tun sie sich ja vor dieser Dreifachbelastung schon schwer. In der Champions League erwartet mit Real Madrid richtiger Brocken auf sie. Es wird schwer. Natürlich, wie Brian gesagt hat, sie haben Schlüsselspieler verloren aus der letzten Saison, aber dass man eine 2-0-Führung so leicht hergibt, ist natürlich schade. Es war auch viel Pech in dem Spiel, muss man sagen. Weißt, die haben wirklich kurz vor knapp noch das 3-2 geschossen und dann fangen sie sich in den letzten Sekunden der Nachspielzeit das 3-3. Ich denke, was den Stuttgartern einfach aktuell fehlt, ist natürlich ein bisschen Absprache. Neue Innenverteidigung, Ito und Anton weg. Das sind komplett neue Spieler, die von unten, also von hinten das Spielfeld sicher machen. Aber auch diese Konzentration, ich glaube, die sind, wir haben das jetzt 8000 Mal gesagt, aber eine neue Rolle. Weißt du, so wenn Mainz gegen Stuttgart spielt, vor 6 Jahren hätten alle gedacht, ja, kann 2-2 ausgehen. Kann Mainz gewinnen, kann Stuttgart gewinnen, kein klarer Favorit. Aktuell geht man davon aus, dass der VfB Stuttgart mit letzter Saison im Hintergedanke dieses Spiel einfach gewinnt. Und vielleicht kommt sie damit noch nicht richtig klar. Ich finde es vor allem für einen Akteur ein bisschen schade, nämlich Nübel, den ich auf lange Hinsicht als Manuel Neuer-Ersatz sehe in der DFB-Elf. Aber wenn es halt weiterhin so läuft, dass die Abwehr schwächelt und du dir als Keeper halt einige kassierst, dann sieht es schwer damit aus.
Oh, da hatten wir heute auch spannende Diskussionen am Tisch beim Fußball schauen, ob Ter Stegen tatsächlich der direkte Nachfolger von Neuer wird oder ob sich da doch ein anderer deutscher Torhüter namens Alex Nübel oder auch Ortega dazwischen funken könnten eventuell und Ter Stegen tatsächlich nie die Nummer 1 im Tor der DFB-Elf werden wird. Aber das ist eine Frage, die werden wir uns irgendwann anders stellen werden. Ab zur Chronistenpflicht. Frankfurt bestätigt die starke Leistung vom ersten Spieltag gegen Hoffenheim mit einem souveränen 3-1-Sieg. Gladbach und Wolfsburg bestätigen das ebenso mit ungefährdeten 2-0-Siegen, jeweils auswärts bei Bochum und Kiel. Union holt wichtige 3 Punkte gegen ein potenziell in zukünftiges Abstiegskampfduell gegen St. Pauli und Heidenheim, eine Mannschaft, über die ich auf jeden Fall in Zukunft nochmal reden möchte, mit euch vielleicht sogar nächste oder übernächste Woche. Gewinnt sehr souverän, da habe ich das Spiel auch noch in Teilen gesehen, 4-0 gegen Augsburger. Heidenheim wirklich spannend, eigentlich die 3 Topstars von der letzten Saison, alle abgegangen mit Kleindienst, Dingchi und Jan-Niklas Beste und trotzdem gerade wirklich auf einem sauguten Weg. Darüber wird zu reden sein. Jetzt würde ich sagen, gehen wir über, wir haben schon über 40 Minuten gequatscht, in unser tolles Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz.
Letzte Woche war Brian dran, das heißt, diese Woche folgt Hannes.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir schon so fortgeschritten sind, machen wir es recht schnell. Es sind Fragen aus dem internationalen Milieu. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir hatten gestern, 31. August, der bekannte oder neu bekannte Deadline Day. Die Fragen haben ein bisschen damit zu tun, aber ihr könnt es wissen, ihr seid Fußballexperten, beide von euch. Die erste Frage, ich lese euch 3 Namen vor. Und ihr sagt mir, was diese Namen gemeinsam haben. Okay? Nicolas Anelka, William Gallas und Raheem Sterling.
Was haben alle bei Chelsea und Arsenal gespielt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Chelsea, Arsenal und da fehlt noch ein bisschen was. Ihr seid auf dem richtigen Weg.
Manu und Tottenham.
Manu und City.
Manu und City, ja.
Beides falsch in dem Sinne. Das sind 3 Spieler, die bei 4 Top, vier der Big Six gespielt haben in England. Genau, also jetzt nicht spezifische Team, also nicht spezifisch bei Tottenham und bei City und bei Manu, sondern die haben bei 4 der Großen gespielt. Und ich finde, Raheem Sterling, das können wir auch irgendwann mal besprechen, an sich ganz interessant, weil es keine Kack-Saison bei Liverpool, wurde verkauft zu City. Bei City eigentlich ein okayer Spieler, weitergegeben an Chelsea. Bei Chelsea auch nicht komplett Mist gewesen, jetzt abgegeben an Arsenal. Mal schauen.
Ich fand den eigentlich bei City war er doch eigentlich Stammkraft, oder? Also der war ja eigentlich Leistungsträger. Deshalb, ich fand den Wechsel damals schon sehr überraschend.
Er ist eigentlich an sich auch ein krasses Talent, aber er hat nicht richtig in das Guardiola-System gepasst, hatte ich das Gefühl.
Und bei wie alt ist der mittlerweile, wissen wir das?
Oh, Ende 20, oder?
Ende 20 würde ich auch sagen, ja. Okay. Warte, jetzt kriegen wir doch. Raheem Sterling ist 29 Jahre alt, ja, top.
Stark.
Ja, also ich finde, über die Premier League können wir auch noch mal später mal sprechen, weil da, ich finde, das hat sich nicht ganz so rauskristallisiert, wer dieses Jahr da gewinnt. City ist zwar brutal stark und Haaland hat wieder einen Hattrick geschossen, aber schauen wir mal. Die zweite Frage, wir bleiben auf der Insel, Jungs. Es geht um einen Spieler, den ich schon länger verfolge, wegen Fantasy Football, das englische Pendant zu Kickbase, nämlich Ivan Toney. Er hat gespielt bei der Europameisterschaft, Brentford-Legende, jetzt leider in die Wüste gewechselt zu Al-Ahli. An alle, die Arabisch können, tut mir leid wegen der Pronunciation. Chelsea wollte ihn, Manu wollte ihn, er hat sich aber für das große Geld entschieden. Ich will von euch wissen, warum wurde Ivan Toney vergangene Saison für 9 Monate gesperrt? A. Häusliche Gewaltvorwürfe. B. Weil er Gambling auf seine eigenen Spiele abgezogen hat, das heißt, er hat für oder gegen seine Mannschaft getippt, als er gespielt hat. er war bei illegalen Pokerspielen dabei oder er ist auf einen Mannschaftskollegen mit einem Messer losgegangen.
Boah. Ich glaube, es ist nicht diese Wettsache, weil das war doch ein italienischer Spieler. Ich gehe daher davon aus, dass es die Sache ist mit Poker.
Ja, ich dachte auch kurz, ich habe bei dem Gambling kurz gezuckt, aber Brian, deine Erklärung ist gut. Ich gehe auf D, Messerattacke.
Beides nicht schlecht, aber es war tatsächlich Gambling auf seine eigenen Spiele.
Du hast mich auf die falsche Fährte gebracht.
Du hast an Tonali gedacht, Brian. Brian,
ja, genau.
Der Spieler, der von Mailand zu Newcastle gewechselt ist. Ja, er hat es auch gemacht, auch ein krasser Wechsel, weil 70 Millionen haben die gezahlt und dann wurde er zweimal für 5 Monate gesperrt, weil er zweimal auf seine Spiele getippt hat. War bei Ivan Toney ähnliches Ding. Er hat auf seine eigenen Spiele getippt. Er hat zum Beispiel einmal getippt, dass er 2 Tore schießen wird und hat nach dem 2. Tor die Auswechslung gefordert. Hat gesagt, ich gehe jetzt raus, weil er meinte, es ist ansonsten zu schwer zu vertuschen, dass er kein 3. Tor schießen will. Also Ivan Toney wurde für 8 Monate gesperrt, weil er auf seine eigenen Spiele getippt hat. Ich würde sagen, wir beenden es an der Stelle, weil es schon eine recht lange Folge ist. Es waren 2 knackige Fragen, die ein bisschen den internationalen Fußball angesprochen haben. Und ich habe ehrlich gesagt viel Bock auf unsere nächste Kategorie, nämlich das Tippspiel, wo ich die Woche gar nicht so schlecht abgeschnitten habe.
Kick-Kick-Kick-Kick-Tipp aktuell.
Ja, Leute, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gerade das Handy jetzt ganz blöd gelegt habe.
Es ist der Klassiker.
Es ist wirklich der Klassiker, ja.
Das VWH-Quiz endet und Brian ist ganz überrascht. Ach, Kicktipp aktuell kommt. Ach, stimmt. Ja. Das machen wir erst zum 38. Mal.
Jetzt wird's ganz kurz. Ich finde das ja total geil. Fangen wir uns mit uns dreien an. Wir sind nämlich tatsächlich auf nebeneinander praktisch. Sogar ich werde zumindest bei mir jetzt als erster angezeigt von uns dreien, aber mit Hannes bin ich punktgleich und dahinter kommt direkt Walle mit 25 Punkten. Das ist natürlich meine Konstellation, die wir, glaube ich, noch nicht hatten bisher. Aber sie spiegelt natürlich den Wissensstand in unserem kleinen Team ganz gut wieder, finde ich. nein, Leute, Spaß, Leute. Tagessieger ist aber Tax, der auch den ersten Platz belegt. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Wisst ihr es, wer es ist?
Nope.
Platz 2 ist einer meiner neuen Lieblingsspieler, Penis Magath. Grüße gehen raus an Sepp. In dem Fall. Und Platz 3, Jablonski Ultra. Da ist auch, versteckt sich natürlich unser gewertgeschätzter Kollege Marco Merck dahinter. Dr. Marco Merck, Entschuldigung.
Dr. Marco Merck.
Oh, viel Liebe raus.
Mal konsultieren können zu dem Handspiel heute.
Ja, da muss er sich mal zurückmelden. Das ist hier der öffentliche Aufruf, Marco. Meld dich mal bei mir und dann klären wir das nochmal, weil er ist ja natürlich auch jemand, der diese Spiele, glaube ich, sehr verfolgt. Ist auf jeden Fall wieder mal eine spannende Runde. Eine Sache, ein Mysterium. Das ist, glaube ich, jetzt das, was mich sehr bewegt auch. Wer ist Bonnie Tippt? Bonnie Tippt hat im ersten Spieltag alle Spiele richtig getippt, aus den letzten 2, und hat plötzlich aufgehört. Ich glaube, da haben wir ein riesiges Talent verloren, ehrlich gesagt, oder?
Ja, das mag sehr gut sein. Das ist das Problem mit den Kick-Tipp-Runden. Das ist halt echt in der Bundesliga, du musst halt wirklich jede Woche dran denken. Deshalb, ich sehe das der Person auch nach, auch wenn es wirklich äußerst schade ist. Also ist es wirklich sehr schade, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, überragend getippt, an der Stelle überragend getippt auch noch, muss man einmal erwähnt haben, 28 Plätze aufgeholt hat, ein Punkt vor euch auch Wilson Sniper, also das ist auch echt stark. Das ist mal ein richtiger Satz nach vorne gewesen.
Was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, die Gewinner in der letzten Dreierkette VWH Bundesliga-Saison sind ja ein bisschen weit unten in der Tabelle. Klar, es ist noch sehr früh, aber man findet keiner der Top-Reitern unter den Top 20, glaube ich. Die sind alle ein bisschen weiter unten.
Ja, Checker, Morais, Sheriff, die bewegen sich alle da unten. Silke Petra auch wirklich ganz, ganz weit unten. Also da muss man mal jetzt der Befreiungsschlag gelingen, dann nach der Länderspielpause.
Man muss auch sagen, dass eigentlich von den letzten Top 10, glaube ich, nur Markus und Franzi tatsächlich jetzt ihr Wissensstand beweisen können. Platz 6 beide mit 28 Punkten. Auch da gehen Grüße raus. Das ist natürlich auch sehr stark.
An dieser Stelle bleibt natürlich nochmal gesagt, dass es noch 32 Spieltage sind und wir haben noch einige Wochen vor uns. Da sind noch einige Punkte zu holen und auch hier noch der Hinweis, ihr werdet immer am Donnerstag oder Freitag vor einem Bundesliga-Spieltag in unserer Instagram-Story sehen, was jeweils einer von uns für den Spieltag getippt hat. Wir werden sozusagen unsere Tipps öffentlich mit euch teilen, falls ihr euch davon inspirieren lassen wollt. Checkt auf jeden Fall unsere Insta-Story dann mal kurz vor dem Spieltag aus, dann wisst ihr Bescheid, wie wir so den Spieltag einschätzen.
Richtig.
Abschlussthema für diese Woche. Hannes hat es vorhin schon gesagt, wir kommen mal zu dem ganzen Thema Transfers, Deadline Day. Und vor allem meine Anstiegsfrage, wenn wir zu dem Thema kommen, ist, was haltet ihr von dem neu erfundenen Beruf Transferjournalisten? Was halten wir von dem ganzen Thema Fabrizio Romano, diesem anderen Sky-Typen hier, diesem Fabrizio Romano-Abklatsch?
Letty Goal.
Genau, danke. Und was halten wir von diesen ganzen Nachahmern? Ich muss sagen, mir geht es hardcore auf den Sack, wenn ich ständig irgendwelche Leute, mit die sich selbst in der Selfie-Perspektive abfilmen, höre mit den Worten, yes guys, it's confirmed, it's official, here we go. Das geht mir wirklich so auf die Eier, wirklich. Also das, ich finde es anstrengend, zumal die Hälfte nachher nie stimmt. Die Hälfte der Sachen, wo die sagen, it's confirmed, stimmt nicht. Was ist denn da confirmed?
Ich muss sagen, Fabrizio Romano hat schon ein bisschen dieses Game verändert. Weißt, es war schon krass, wie er 2-3 Jahre lang als Erster immer wusste, was abgeht. Mittlerweile hat er viele Leute, die ihn nachahmen. Aber ich denke, für eine kurze Zeitspanne oder gar nicht so kurze Zeitspanne war Fabrizio Romano wirklich extrem cool und man konnte ihm auch vieles vertrauen. Ich glaube, so ein paar hat er falsch gesetzt. Zum Beispiel, ich glaube, er hatte gesagt, dass Neymar nicht wechselt. Von PSG zu all irgendwas. Und dann hat er sich natürlich vertan. Aber die meisten sind schon sehr stark. Also ich glaube, es war mit Yoshida, wo er geschrieben hat, dass er zu Schalke geht, aber dass irgendein Club in Italien Interesse hatte. Und hat Yoshida unten drunter geschrieben, Bro, nicht mal meine Frau wusste, dass dieser Club Interesse an mir hatte. Woher weißt du das? Also das war schon ganz cool. Und ich muss sagen, mich entertains. Also das finde ich schon ganz interessant. Ich bin von denen nicht so abgefuckt wie du, weil ich finde die schon ganz cool. Vor allem, es gibt den neuen, so einen echt jungen, englischen Jungen, dessen Catchphrase
der ist stark.
Here we land.
Ja, aber, also ganz kurz, erstmal muss man das Wort Journalist da in Anführungsstrichen nehmen, weil Leute wie Fabrizio Romano, also ich, Plättigold ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil er von Sky kommt und damit schon eher dieses Branding-Journalist verdient. Aber Fabrizio Romano lässt sich ja erwiesenermaßen von Vereinen und Spielern bezahlen, um bestimmte Postings abzusetzen. Und das ist natürlich kein Journalismus mehr dann. Und da muss man wirklich aufpassen, weil er natürlich sich auch vor den Karren ziehen lässt für bestimmte Spieler, die ich jetzt nicht mit dem Namen nennen will, aber die auf jeden Fall straffällig geworden sind, was häusliche Gewalt angeht. Und das ist natürlich ein No-Go. Also sorry, gewissen Mason Greenwood da irgendwie rumzupushen, das ist wirklich unter seiner Würde und meiner Meinung nach wirklich auch, scheiße. Sorry, also Hurensohn.
Ja, ich kann nur sagen, ich hab
mitgebiebt.
Nee, piepen wir nicht, wir sind ehrlich. Ist mir aufgefallen, Hannes, dass immer noch Brian gepiept werden muss.
Ja, weißt du, schon. Und vor allem bei Brian ist so, es geht eigentlich ganz gut, es ist recht sachlich und plötzlich ist irgendjemand ein Huso. Also das geht sehr schnell. Das sind so wirklich so 3 Gedankengänge bei ihm und dann ist man schon da.
Und wenn jemand kein Huso ist, dann ist er ein Konstrukt. Genau. Mir geht Fabrizio Romano hauptsächlich brutal auf die Eier, weil der gute Mann jetzt irgendwie, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, in der Sommerpause der Formel 1 ist die sogenannte Silly Season, wo es darum geht, welcher Fahrer nimmt welchen Platz ein für die nächste Saison, weil die meisten Fahrer nur ein Jahresverträge haben. Und jetzt taucht dieses Opfer auch noch in der Formel 1 auf und erklärt mir, welcher Fahrer nächstes Jahr wo ist. Und ich denke mir, verpiss dich. Du hast keine Ahnung von Formel 1. Also wirklich, mir geht das so hart auf die Eier. Und dann hat er da irgend so ein komisches Video mit Max Verstappen und Red Bull gedreht, wo ich mir denke, Brother, geh weg,
Brother, Brother,
Nee, wirklich. Also finde ich total panne. Deshalb kommen wir mal zu schöneren Themen. Was sind denn jetzt so die Transfers, die dich dieses Jahr überrascht haben? Jetzt ist ja der 1. September. Das Transferfenster ist, glaube ich, überall zu, wenn mich nicht alles täuscht.
Yep. Nur in Saudi-Arabien noch nicht, sorry. Nur in Saudi-Arabien noch nicht. Das hatte mal Klopp angemerkt. Saudi-Arabien kann länger Spieler noch verpflichten. Und das war ein bisschen ein Problem, dass viele Spieler die ersten Spieltage geguckt haben, komme ich zum Einsatz, komme ich nicht. Und wenn nicht, wechsle ich halt für viel Geld und meine Mannschaft hat halt einen Spieler weniger, weil sie niemanden nachverpflichten können.
Also dann kommen wir doch mal direkt zu der Frage, was ist denn jetzt so abschließend von der Folge jetzt auch so der Transferhammer oder die Transfergeschichte, die ihr dieses Jahr besonders spannend fandet?
Ich muss sagen,
schwierig. Ich finde es
Mach du zuerst. Sorry,
ich finde es nur lustig. Ich finde, es gab in diesem Sommer keinen klassischen Transferhammer. So jetzt irgendwie Neymar zu PSG, Cristiano Ronaldo zu, was weiß ich. Mir fällt jetzt nur spontan nochmal, also ich habe jetzt keinen spezifischen mitgebracht, tatsächlich Gündogan zu Man City ein, weil es irgendwie so eine ganz weirde Aktion war von Barca. Aber ansonsten, finde ich, war das Transferfenster eigentlich, was jetzt so auch so die, sag ich mal, als abgesehen von Chelsea vielleicht auch, aber was so die Summen anging, noch einigermaßen human. Also es war jetzt nicht krank noch, also klar ist immer viel Geld im Spiel, aber jetzt nicht so viel wie sonst.
Ich finde, ein Transfer, der recht überraschend war von der Geldsumme her, war Julian Alvarez zu Atletico Madrid. Also Alvarez, wirklich ein starker Spieler, meiner Meinung nach fußballerisch besser als Haaland. Haaland besserer Stürmer, Alvarez besserer Spieler. Knapp 90 Millionen haben die Goldschneros aus Madrid für ihn gezahlt. Das ist schon eine ganz, ganz strenge Zahl. Ich muss sagen, für mich ist ein Thema, was mir ein bisschen leid tut, Jadon Sancho. Starke Rückrunde gehabt mit dem BVB, starke Champions League-Saison gespielt. Wurde jetzt weitergegeben an Chelsea. Manu, super random. Ich finde Ziyech so einen weirden Transfer zu Manu. Auch nicht mal billig irgendwie. Ja, er hatte eine starke Saison bei Genua, aber 50 Millionen finde ich schon krass. Und dann
wer?
Ziyech, der Spieler.
Spricht man
den
so aus? Ziyech, glaube ich.
No way.
Doch, Ziyech. Joshua Ziyech.
Okay, dann Ziyech.
Ich habe auch
Ziyech. Digga, ich bin der Christian Fuß des Podcasts.
Okay, dann bist du der Christian Fuß des Podcasts. Und ansonsten sehr, sehr schade für den RB Leipzig. Sie mussten Dani Olmo abgeben an den FC Barcelona. Für den FC Barcelona ein starker Kicker, der bei der EM gezeigt hat, dass er viel kann. Also ich finde schon, es war kein so Neymar zu PSG und Messi verlässt Barcelona Transfer dabei, aber es waren schon sehr interessante Moves. Und ich denke, es wird sich echt zeigen, ob das jetzt irgendwas bringt oder nicht.
Ja, mein Transfer, den ich so ein bisschen mal mitgebracht habe, den man etwas näher beleuchten könnte, ist die ganze Geschichte um Kingsley Coman, was ich total spannend fand, weil da war auch so eine Geschichte von wegen, here we go, it's confirmed, Coman offiziell in die Wüste, wo ich da doch etwas erschrocken war. Klar, verletzungsanfälliger Spieler, aber dann trotzdem ja brutal talentiert und noch relativ jung. Also der Mann ist wie alt? 27? 28?
Ich glaube 28, ja.
Ja, und der soll jetzt in die Wüste gehen. Also das hat mich schon wieder etwas erschrocken. Am Ende des Tages ging er jetzt dann doch nicht und hat halt 30 Minuten gegen Freiburg gespielt. Also da wage ich auch mal wieder zu zweifeln, wie viel da tatsächlich confirmed war. Lieber Herr Romano.
Lieber Herr Romano. Lieber Herr Fabian Romano.
Also wenn das wirklich so ein knappes Ding war, wie es dargestellt wurde, dann wäre er mit Sicherheit heute nicht im Kader gewesen, weil dann hätte Kompany auch nicht mit ihm gerechnet. Ganz einfach. Und ähnliche Geschichte, tatsächlich an einem Spieltag, am letzten Tag des Transferfensters, noch abgesprungen von seinem Verein Union Berlin, Robin Gosens, ab zu Florenz, ab zu Brian.
Das ist echt geil. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich richtig gefreut, muss ich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an mein erstes Erasmus. Da war es so, da hat Luka Waldschmidt noch bei Freiburg gespielt die Saison davor und hat bei mir gegenüber gewohnt und ist dann tatsächlich, wie ich, nach Lissabon gegangen im Winter. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl. Jetzt gut, Robin Gosens ist natürlich nicht ganz so eine enge Bindung, nicht mehr Nachbar gewesen, aber ja auch irgendwie schon irgendwie ein menschlich auf jeden Fall betrachtet cooler Typ. Und ich hoffe für ihn natürlich, dass es erfolgreich ist, die Fiorentina, Entschuldigung. Und ich hoffe mal, also ich verspreche nichts, aber ich werde alles geben, ihn in den Podcast zu holen. Wenn ich ihn auf den Weg lade.
Brian ist ja stark. Brian ist
in die Espresso, ich folge ihm in die Espresso-Bar. Ich versuche seine Espresso-Bar auswendig zu machen.
Ja, mach das mal. Das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie hin. Also das wäre ein Projekt, das wäre stark. Da muss ich sagen, verständlicher Wechsel. Das war irgendwie, ich weiß nicht mal, ob Gosens und Union Berlin von Anfang an ein Mismatch war, aber man hatte das Gefühl, in jedem Interview hat man so gemerkt, die Stadt Berlin und Gosens ist ein Mismatch. Also das ist irgendwie, egal in welchem Interview, hat immer gesagt, ja, er muss sich dran gewöhnen an das kalte Wetter und er ist das deutsche Vita aus Italien gewöhnt jetzt aus so vielen Jahren und Berlin ist ja dann doch, wir alle drei kennen es, ein anderer Schlag als jetzt deutsche Vita. Deshalb, ja, ich glaube, das ist ein verständnisvoller Wechsel.
Lappen.
Ja.
Lappen.
Finde ich auch gut. Irgendwie, der passt irgendwie auch nicht so. Also irgendwie Union hat irgendwie nie so der Match gewesen, auch fast schon visuell irgendwie nicht, ne? Andererseits, er war natürlich schon auch immer jemand Kämpfer.
Komisch aus. Es sah immer komisch aus.
Er hat ja auch Trikot,
das sah komisch aus.
Aber er hat auch performt, muss man sagen. Er hat die 6 Tore ja auch gemacht und hat damit die meisten Tore in dem Team geschossen. Also so ganz schlecht war er auch nicht.
Nee, aber trotzdem ein Wechsel, wo ich sage.
Und Union auch irgendwie so ein komischer Verein, oder? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Seitdem Urs Fischer weg ist, ist es erst recht komisch, kaum relatable mehr, finde ich. Naja.
Ja, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge drüber, der Abstieg ist eine Frage der Zeit.
Was sagt ihr eigentlich zu dem Wechsel, der sich über mehrere Jahre angekündigt hat und jetzt letztendlich vollbracht wurde? Kylian Mbappé sucht seinen Ballon d'Or, seinen Legendenstatus bei Real Madrid. Mismatch oder haut es hin? Bis jetzt noch kein Tor, keine Torbeteiligung in der Liga.
Ist mir scheißegal.
hochinteressant, finde ich, hochinteressant. Weil ja dieses Ziel, die Galacticos wieder so ein bisschen wieder zu erwecken, auf einem anderen Level, ja durchaus irgendwie schon spannend ist. Ich meine, Kylian Mbappé sind, glaube ich, eigentlich einer der Top 3 Fußballer der Welt momentan. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, schon seine Grenzen haben, wenn du Vini Junior, Mbappé, Bellingham und Rodrigo so. Das ist ja irgendwie auch schon, wieder Ausschnitte auf Insta gesehen und so, wo die sich den Ball irgendwie zuspielen und irgendwie nicht so richtig rauskommt. Ich glaube, das braucht halt auch seine Zeit. Ich meine, so ein Einschlag wie Bellingham ist schwierig, gerade jetzt auch nach dieser Saison, aber jetzt sind wir ehrlich, der wird am Ende seine 20 Tore haben und werden um die Champions League mitspielen.
Kühne These, Kylian Mbappé ist über den Zenit seiner Karriere hinaus und wird nicht länger als 2 bis 3 unglückliche Jahre bei Real haben, um danach vielleicht wieder zurück zu PSG zu gehen.
Ich weiß nicht, also ich gehe mittlerweile, es ist echt noch jung, mittlerweile noch echt sehr früh in der Saison, um sowas zu sagen, aber ich sehe das auch nicht funktionieren bei Real Madrid. Ich glaube, es hat sich echt zu lange verzögert. So vor 4 Jahren wäre es gewesen. Noch richtig jung und motiviert und whatever. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Dieses Ronaldo-like, das wird nicht passieren. Also Mbappé wird kein Cristiano Ronaldo 2009. Er wird wahrscheinlich ein guter Spieler sein, aber nicht dieser Erlöser, den sie ja nicht brauchen. Weil sie haben ja die Champions League oft genug gewonnen. Also es war ein überflüssiger Transfer. Und vielleicht passiert es ja aufgrund dieses Transfers, dass dieser Miguel damals aus dem Stadion im San Siro, der meinte, dass er sich Rodrigo wünscht für die Inter. Vielleicht passiert sowas, dass irgendjemand Platz räumen muss, aber wir werden, also es wird kein großartiges Kapitel sein für Mbappé.
Ja, werden wir sehen.
Kein großartiges Kapitel für Mbappé bei Real Madrid. Vermutlich ein großartiges Kapitel hatten wir diese Woche in der Geschichte unseres kleinen, aber bescheidenen Fußball-Podcast mit einem langen Politik-Intro und ich würde sagen, wir schließen mit einem kurzen Ausblick-Intro ab. Match of the Week, unsere frisch gegründete Rubrik, erledigt sich diese Woche von allein, wenn wir nächste Woche eine undankbare Länderspielpause haben. Ich bin jetzt schon wieder angepisst, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf Länderspielpausen. Ich würde gerne Bundesliga schauen nächste Woche. Daher die Frage von mir an euch, anstelle des Match of the Weeks, wie schaut ihr die Länderspielpause? Habt ihr Bock auf Länderspielpause? Schaut ihr die Spiele überhaupt? Ignoriert ihr sie? Ist es euch egal? Wie steht ihr denn gerade zu DFB 11? Seid ihr noch satt von der EM?
Ich muss ehrlich sagen.
Nee, also ein Podcast lebt davon, dass einer nach dem anderen spricht.
Ich hab Bock. Also ich weiß nicht, ob ich das schauen werde, einfach aus zeitlichen Gründen, aber ich habe gemerkt, dass aufgrund der spielerischen Qualität, der menschlichen Qualität und der Transformation, sage ich mal, so ein bisschen zu einer wieder achtbaren Mannschaft, ich eigentlich wieder Lust habe, auch Nationalelf zu schauen.
Walle, lass uns doch das kombinieren, nächsten Samstag mit ein paar Bierchen, Minigolf hätte ich echt Bock. Und dann gucken wir uns Deutschland-Ungarn an. Ich muss sagen, ich hab richtig Bock. Diese EM hat wirklich die Lust für die DFB-Nationalmannschaft für mich erweckt. Ich verstehe nicht, warum Emre Can nominiert wurde. Also ich habe mir das Spiel angeschaut, Bremen gegen Dortmund. Er war der schlechteste Spieler von diesen 22 Spielern auf dem Platz. Aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt die Generation Post, Groß, Müller und Neuer sich schlägt. Also ich schaue mir die Spiele, wenn ich Zeit habe und ich habe an beiden Terminen Zeit, schaue ich sie mir auf jeden Fall an.
Boah, ich muss sagen, danke dir deine Einladung, Hannes, das können wir gern machen, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist noch zu nah an der EM. Ich bin gerade froh, dass die Bundesliga angefangen hat. Es ist doch gerade geil. Champions League Auslosung war letzte Woche, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Habe ich auch nicht verstanden.
Geht auch in ein paar Wochen schon wieder los. Die nationalen Pokale haben angefangen, die nationalen Ligen haben angefangen. Ist doch gerade wieder geil, macht doch gerade wieder Spaß. Und jetzt wieder, ach, diese Länderspielgeschichten, ich weiß nicht. Für mich ist das ein Schnuff zu früh alles. Das hätte es von mir aus auch noch im November getan. Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn wir einfach mal ein paar Wochen hintereinander Bundesliga gehabt hätten. Mit ein bisschen Bundesliga-Alltag, aber mein Gott. Julian muss ja auch was zu tun haben, ne? An der Stelle bedanke ich mich bei euch beiden für diese wunderbare Folge. Es hat wie jede Woche viel, viel Spaß gemacht. Ich bin mittlerweile auch echt müde. Es ist Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr. Ihr werdet morgen Montag in der Früh die Folge backfrisch hören können. Und ansonsten hört ihr von uns wieder nächste Woche. Vielen Dank euch beiden und danke euch. Ciao, ciao.
Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.